Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich am Bodensee bei Florian Dissmann. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Patrick.
Mit dem Tourbus war es total easy zu finden und die Sonne scheint draußen. Was gibt es Schöneres, wenn wir beiden jetzt erstmal gemeinsam das Freundebuch ausfüllen und danach mal gucken, was du auf die Frage, was dein Lieblingsessen antwortest, dann dieses Lieblingsessen zu uns nehmen.
Sehr gerne.
Florian, vielleicht so zu Beginn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du mal in ein paar Sätzen, muss gar nicht lang sein, kurz mal etwas zu dir sagst und was du denn eigentlich beruflich tust und treibst.
Ja, sehr, sehr gerne, Patrick. Also wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Mein Name ist Florian Dissmann, bin 37 Jahre alt, nehme dir deine Fragen schon vorweg, bin Geschäftsführer von der Finanzmarkt- und Bodensee Konzept GmbH und von der Dir Consulting GmbH. Beide orientieren sich im Themenfeld betriebliche Vorsorge und unser Claim ist Fachkräfte magnetisch anziehen. Das heißt, wir unterstützen dabei Unternehmen in einem ihrer größten Herausforderungen aktuell, also dass sie immer genug fähige Mitarbeitenden haben, die dort Spaß haben, die dort produktiv sind. Und ja, das ist so unser Beitrag zur deutschen Wirtschaft.
Okay. Vielen Dank. Jetzt, ich hab die eine Frage nach deinem Alter, habe ich schon eingetragen. Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber lass uns doch mal durchstarten. Ich habe ja die erste Seite schon vom Freundebuch aufgeschlagen und da ist die alleroberste Frage, ob du neben Florian eventuell auch noch einen Spitznamen hast.
Ja, ich denke...
Also Florian ist natürlich nicht dein Spitzname, ist dein richtiger, aber ob du einen hast.
Da gibt's mehrere Varianten. Also die meisten nennen mich auch Flo, also ganz kurz pragmatisch. Meine Mutti und meine Oma nennen mich Flori. Das ist so die Höchststrafe, was du mir antun kannst. Also wenn du mich richtig ärgern willst, dann nennst du mich so. Aber sonst habe ich keinen Spitznamen.
Okay, Flori, wo wohnst du denn privat?
Danke, Patrick.
Bitte.
In Friedrichshafen am schönen Bodensee, Da wo der Zeppelin gebaut wird.
Ah, sehr gut, sehr gut. Deine Lieblingsfarbe, du bist komplett in Blau gekleidet, also alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sehen uns ja jetzt gerade nicht, aber du bist komplett in Blau gekleidet, dein Hintergrund ist blau und dann erübrigt sich, glaube ich, die nächste Frage nach deiner Lieblingsfarbe.
Ich habe gar keine Lieblingsfarbe tatsächlich. Also wenn ich mich auf eine festlegen müsste, ich könnte mich gar nicht drauf festlegen. Also was ich cool finde, ist rot, blau, schwarz. Ja, aber ich bin ein sehr visueller Mensch. Also du kannst mich mit vielen Farben begeistern, aber auf eine festlegen kann ich mich tatsächlich nicht.
Na gut, dann schreiben wir einfach mal rein. Rot, blau, schwarz und bunt. Dann haben wir eigentlich das komplette Spektrum abgehandelt.
Und weiß am besten noch.
Okay, machen wir weiß noch mit dazu. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir Regenbogen und noch mehr. Lieblingsfarbe ist immer gefolgt von Lieblingsessen. Und jetzt weiß ich auch, wo wir gleich hingehen und was wir gleich nach der Aufnahme tun werden. Aber was ist denn dein Lieblingsessen? Hast du eins?
Ja, also ich esse wahnsinnig gern, also für mein Leben gern sogar. Und da würde ich tatsächlich so eine richtig gute Bolognese nehmen mit so dicken Nudeln, die außen so geriffelt sind. Ich weiß nicht, wie die genau heißen. Die Italiener würden mich jetzt wahrscheinlich dafür hassen, dass ich nicht weiß, wie die Nudel heißt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine.
Okay. Linguini? Eventuell?
Ich kann es nicht sagen.
Also du meinst diese langen Bandnudeln, die so zickzack ausnahmen?
Nee, nur ein bisschen dicker.
Ah, okay. Ja, vielleicht kommt irgendwie eine Rückmeldung von einem unserer Hörerinnen und Hörer, wie diese Nudeln heißen. Und die Bollo dann auch selbst gemacht oder hast du da irgendwie ein Spezialrestaurant, wo du immer hingehst?
Nee, ich koche auch gern. Ich sehe das auch als Ausgleich. Ich finde das echt, hat so eine meditative Wirkung auf mich, wenn ich einfach da vor mich hinschnippeln kann und brutzeln kann. Und das macht mir echt richtig Spaß, muss ich sagen.
Ist das dann so etwas, was du jeden Tag machst oder ist das dann eher, bist du so der Wochenendkocher und unter der Woche eben mal schnell?
Ja, also eher am Wochenende. Unter der Woche kriege ich es nicht so ganz hin. Da muss ich sagen, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass meine Frau dafür sorgt, dass ich nicht verhungern muss. Mhm. Aber am Wochenende, da ja, versuche ich dann das wieder gut zu machen und was zurückzugeben und dann auch mich in die Küche zu stellen.
Gut. Und dann bist du, wie ich dich einschätze, so jemand, der auch nach dem Kochen selbst aufräumt? Oder gibt es da auch eine Arbeitsteilung?
Ja, ich habe da eine andere Technik. Ich denke immer, das, was ich nicht schmutzig mache, muss ich hinten raus auch nicht aufräumen. Das heißt, ich versuche immer beim Kochen schon alles, was ich sauber halten kann, sauber zu halten und dann auch schon in die Spülmaschine zu packen, wieder aufzuräumen. Also dass es zum Schluss aussieht, wie wenn ich gar nicht gekocht hätte, weil sonst schmeckt es mir auch gar nicht, wenn ich wissen würde, da sieht die Küche aus wie Schlachtfeld. Drum, okay. Ja, versuche ich Schritt für Schritt das in Ordnung zu halten.
Okay. Klarsichtfolie unter irgendwelche Sachen drunter legen, dann kann man am Ende die Klarsichtfolie einfach zusammenknüllen und wegschmeißen. Ist jetzt vielleicht nicht das Nachhaltigste, aber
auf.
Ja, also hin und wieder mal. Nächste Frage. Das ist die Frage nach dem Musikinstrument. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Mittlerweile nicht mehr so gut, aber ich habe meine Jugend mit einer E-Gitarre verbracht. Und da war ich tatsächlich irgendwann mal, also war ich gut im Training sozusagen, habe jeden Tag auch 2-3 Stunden gespielt und dann kam irgendwann Liebe und Beruf und dann ist die Staubschicht auf der Gitarre immer größer geworden. Das ist mittlerweile auch gefühlt 15, 20 Jahre her und seitdem auch nie wieder angefasst, weil es auch ein Stück weit frustrierend dann ist, wenn man halt kaum mehr spielen kann.
Und dann E-Gitarre immer nur so für dich selbst oder hast du auch in einer Band gespielt oder Schülerband oder sonst irgendwo?
Es war tatsächlich so eine Schülerband, wo ich dann auch mal mich eingefunden habe und habe selber für mich halt viel geübt und viel gespielt. Aber ja, wir haben da 1-2 Auftritte mal gemacht, war ein spannendes Erlebnis mal. Mhm.
Und welche Musikrichtung war dann so deine Liebste?
Also eher so Richtung Rock und Metal halt, also alles, was ordentlich reinhaut.
Also über alles das, wofür man auch eine E-Gitarre braucht.
Definitiv, ja. Dafür ist sie ja gebaut worden.
Ja, also weniger Country Roads am Lagerfeuer.
Nee, das Akustik, muss schon ordentlich knallen.
Okay. Und damit, da gibt es ja so ganz viele Pedale, die man noch da so davor bauen kann, dass das dann noch so mehr verzerrt. Und hast du auch sowas gehabt?
Nur eins, aber ich sehe, du bist schon relativ stark in dem Game drin. Da würde ich dir fast unterstellen, dass du das auch kannst.
Nein, kann ich nicht. Da gibt's eine Anekdote, aber es geht ja eigentlich heute um dich, aber ich kann es ja trotzdem kurz erzählen. Ja, bitte. Es gab mal einen Dachbodenfund von einer alten Gitarre, Akustikgitarre, und da dachte ich, dass ich doch mal, ja, wenn die schon da ist, das Ganze auch mal lernen kann und habe mich dann eingebucht bei einem VHS-Kurs. Und dieser VHS-Kurs, der hat sich dann erstmal, der Leiter hat sich dann erstmal meine Gitarre angeguckt, hat dann erstmal so ein bisschen die Augen verdreht, weil es wohl doch irgendwie so eine relativ einfache Gitarre war, die mal irgendwo bei Otto bestellt wurde für die D-Mark, zu D-Mark-Zeiten noch. Und die war halt durch die Lagerung im Dachboden, war die jetzt auch nicht mehr so, dass die überhaupt noch richtig gut geklungen hat. Die Saiten waren auch schon irgendwie komplett abgegriffen. Eine war weg, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Wusste ja nicht, wie viele Saiten da sind. Ich wollte es ja einfach nur lernen. Auf jeden Fall haben wir alles neu bespannt. Und dann habe ich festgestellt, es ist verdammt schwer. Entweder macht es mein Kopf nicht mit oder meine Feinmotorik oder Motorik war einfach nicht in der Lage dazu, mit der einen Hand das eine zu tun, also die Griffe zu greifen und mit der anderen Hand dann auch im Takt, das ist ja das Allerschwierigste, auch dann noch zu tupfen oder so zu schlagen. Und deswegen habe ich nach dem Kurs, nachdem der durch war, ich habe auch wirklich alles probiert, aber auch diese Gitarre auf Seite gelegt und mittlerweile gibt es sie auch nicht mehr.
Okay.
Also da kann ich leider nicht und ich habe immer gedacht, ich könnte mal irgendwie Layla oder sonst irgendwas von Clapton spielen, aber da reicht das einfach nicht.
Okay, aber ja, vielleicht kommt es ja mal wieder.
Möglicherweise, ja.
Vielleicht stehst du irgendwann mal nachts um 3 auf und sagst, jetzt, wo ist die Gitarre her damit?
Ja, ich finde es unheimlich toll, also Musikinstrumente allgemein spielen zu können und Gitarre ist ja auch so etwas, was man ja dann auch, also jetzt Richtung Akustikgitarre, was ja natürlich dann auch manche Abende, manche lauen Sommernächte und so weiter irgendwie sehr schön auflockern können.
Ja.
Ja. Na gut. Wie komme ich jetzt von den lauen Sommernächten zu der nächsten Frage, indem ich sie einfach stelle? Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du?
Das ist echt eine richtig, richtig gute Frage und ich muss gestehen,
deswegen steht sie auch hier.
Ich habe ja auch vorweg, ich bin ja treuer Hörer von deinem Podcast, ich habe mir jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde, überlegt, was würde ich darauf antworten, und ich bin gar nicht so ein Riesenfan von Marvel oder DC oder wie das ganze Zeug heißt. Ich schaue mir sowas eigentlich oder war von sowas noch nie so wirklich begeistert und würde jetzt aus reiner Unkreativität einfach sagen Spider-Man. Weil das einfach okay. so ein normaler Otto ist, der nicht wirklich irgendwas großartig kann und dann ja über Nacht einfach diese Superkräfte bekommt und die auch noch fürs Gute in der Welt einsetzt. Und drum würde ich sagen, das finde ich, da kann ich mich am ehesten damit identifizieren.
Okay, dann machen wir Spider-Man, aber egal ob Spinnenbiss oder irgendetwas anderes, der Zweck, etwas Gutes zu tun, das steht im Vordergrund. Ja. Nächste Frage. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Auf meine drei Frauen. Also ich habe zwei wundervolle Töchter und meine Frau ist die dritte im Bunde und die sind tatsächlich so das Fundament in meinem Leben.
Das heißt also, du bist ein Familienmensch.
Ja, total. Also ich nutze auch jede freie Minute, um mit meinen Kids und meiner Frau Zeit zu verbringen, weil ich glaube, der Alltag ist stressig genug in der Firma. Und das ist tatsächlich ein guter Ausgleich für mich neben Sport.
Sehr gut. Das ist ja eine gute Angewohnheit und eine gute Eigenschaft von dir. Aber gibt es denn auch eine schlechte Angewohnheit, die du hast und jetzt hier öffentlich auch preisgeben kannst, möchtest, magst?
Gibt's auch schlechte Angewohnheiten, die man abgelegt hat?
Schlechte Angewohnheiten, die man abgelegt hat, ist natürlich auch umso besser. Dann musst du aber auch erzählen, wie du es geschafft hast, diese Angewohnheit abzulegen.
Also ich muss gestehen, ich bin ein großer Bierliebhaber gewesen in dem Sinne und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, ich hatte echt immer den Eindruck, ich will mal fitter und gesünder werden und einfach auch, ja, vielleicht am Strand auch besser ausschauen ohne T-Shirt und habe dann gesagt, okay, dann versuch doch einfach mal aus so einer, im besten Fall aus so einer Bierlaune raus, kein Bier mehr zu trinken oder einfach kein Alkohol mehr zu trinken. Und habe das jetzt ja aufgehört, war auch eine Vorbereitung auf so einen Ausdauerlauf. Habe ich gesagt, okay, einfach nichts mehr getrunken, habe dann viel trainiert und so hat sich das irgendwann ergeben, dass ich auch irgendwann ja gar nicht mehr angefangen habe. Also es war dann irgendwann so der Normalzustand und ist mittlerweile schon ein knappes Jahr her.
Sehr gut. Ich hatte jetzt gerade befürchtet, irgendwie ich habe mit dem Biertrinken aufgehört. Es waren die schlimmsten 12 Stunden meines Lebens, dass sowas kommt.
Nee, so schlimm war es dann nicht bei mir.
Also es bedeutet jetzt, also die Sportfrage steht hier gar nicht mehr, aber die stelle ich dann auch gleich. Also das heißt, du hast jetzt vor einem Jahr hast du aufgehört, Alkohol oder Bier, speziell Bier eben zu trinken, um eben fitter zu sein. Allgemein Alkohol.
Weil's einfach, ja, das ist einfach der größte Killer fürs Training und ich wollte einfach, wie gesagt, letztes Jahr im Oktober bei einem Marathon mitlaufen, hat dann tatsächlich gesundheitlich nicht funktioniert, weil ich dann ziemlich krank geworden bin und ja, dann auch nicht mehr trainieren konnte. Und aber so hat sich das dann durchgezogen, dass ich dann gesagt habe, ja, jetzt muss ich auch nicht mehr großartig anfangen und habe das einfach so beibehalten.
Okay. Aber trotz allem, jetzt auch nach der Krankheit dann, die dich da jetzt davon abgehalten hat, bist du trotzdem noch dabei und wann steht denn erste große dann Marathon an?
Also jetzt wahrscheinlich wieder Richtung Herbst. Das ist dieser Drei-Länder-Marathon bei uns, der eigentlich ein relativ großes Event ist. Und wie gesagt, da trainiere ich jetzt drauf hin, obwohl ich jetzt kein passionierter Läufer bin. Ich finde eigentlich Laufen echt richtig ätzend unter uns, aber ich finde es trotzdem cool, die Herausforderung, einfach so eine große Distanz zu meistern und drum, das reizt mich eigentlich, da mitzumachen.
Sehr gut, dann wünsche ich dir da schon mal ganz, ganz viel Erfolg, dass du durchhältst.
Danke.
Ja. Ich blättere mal um auf die nächste Seite.
Mach mal.
Und da gehen wir nochmal so ein ganz bisschen zurück, so in deine Kindheit. Aber jetzt nicht in die früheste Kindheit, sondern so in die Schulzeit. Hast du noch eine Idee oder weißt du noch, was du früher als Kind in der Schule unbedingt mal beruflich werden wolltest?
Das ist auch eine gute Frage und ich weiß es tatsächlich. Mhm. Und zwar war es Polizist. Also ganz am Anfang, ja, ich muss noch mal eins zurückgehen. Eine Stufe vorher war Kinderarzt. Mhm. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich kein Blut sehen kann. Mhm. Ja, heutzutage würde man sagen, es löst eine Berufsunfähigkeit aus. Mhm. Und dann tatsächlich Polizei, weil auch mein Papa bei der Bundespolizei war. Und habe dann auch im Praktikum, in der, muss ich gerade rechnen, 9. Klasse war das, glaube ich, bei der Polizei gemacht. Bei der Landespolizei war auch richtig spannend tatsächlich, hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam so dieses Thema, ja, Junge, was willst du denn jetzt mal werden, so unter dem Motto, die Berufsfindung. Und dann habe ich schon immer gesagt, komm, ich will mal irgendwie Karriere machen. Habe natürlich kolossal gar keinen Plan gehabt, was man alles für Berufe machen kann, so 2005, wo ich mich beworben habe. Und war dann so kreativ, dass ich gesagt habe, okay, irgendein Beruf mit Anzug, da werde ich schon irgendwie Karriere machen. Und wo hat man einen Anzug an? Bank, klar. Dann Bank beworben und duales Studium angefangen und so ist dann mein Weg gekommen. Also gar nicht mal mich aktiv gegen die Polizei entschieden, sondern vielmehr
für den Anzug.
Aus dem Karrieregedanken raus, wo kannst du vielleicht ein bisschen noch mehr aufsteigen, und das war dann eben die Bankthematik. Mhm.
Gut. Ich glaube, ja gut, in der Bank, da war es dann wahrscheinlich auch so, war es bei dir noch so, dass du auch, also Anzug tragen aber auch mit Krawatte?
Ja, definitiv. Ja. Das haben sie erst abgelegt, als ich 2017 bin ich rausgegangen. Und ich glaube, entweder in dem Jahr oder ein Jahr später hat dann der Vorstand seine eigene Krawatte abgelegt.
Okay, und bis dahin dann immer nur die in gedeckten Farben, ne? Ist wahrscheinlich so.
Danke für nix, habe ich dann mir gedacht.
Ja. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Krawatte geben würde, du könntest sie blind binden, auch auf die richtige Länge.
Definitiv, also 10 Jahre Übung, ich glaube, das ist wie Fahrradfahren, das kriegst du nicht mehr raus.
Das stimmt.
Aber ich habe auch seitdem, muss ich echt überlegen, ob ich in den letzten 10 Jahren oder ja, knapp 10 Jahren eine Krawatte angehabt habe. Ich glaube nicht wirklich. Außer auf einer Hochzeit vielleicht mal.
Ja, ja. Ja, das ist ja das Schöne an unserer Branche, dass es ja kein Muss mehr ist. Also jeder, der es machen möchte, unbedingt. Und alle, die es nicht machen wollen, auch unbedingt. Also wir sitzen jetzt hier auch gerade zusammen. Also ich habe ja immer eine Kappe auf, also wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Und du bist heute auch mal, auch leger, hast auch eine Kappe, die ist auch blau, auf. Und eigentlich ähneln wir uns relativ.
Habe ich
Kappe, für dich Kappe, gemacht? Brille, Bart, also alles das ist gegeben.
Ich habe mir gedacht, wenn Patrick mich einlädt, dann will ich auch mal eine Kappe aufsetzen.
Das ist gut. Steht dir auch.
Danke. Passt auch zu meinem Haaransatz.
Okay, ja, das weiß man bei mir ja kaum. Also wenn man recherchiert, wird man es rausfinden, aber so, was? Ja? Ein schönes Gesicht braucht Platz. Habe ich mal gehört.
Kann ich bestätigen.
Gut. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen über deinen Werdegang auch gesprochen. Also ursprünglich sollte es Richtung Polizei gehen, hast du das Praktikum gemacht gehabt und bist dann ja doch, weil man der Karriere wegen und weil mit Anzug man augenscheinlich mehr Karriere machen kann als ohne Anzug, so die damalige Einschätzung, bist du dann zur Bank gegangen. Hast du denn da irgendwie auch während der Schulzeit, hast du da schon mal irgendwie, also auch BWL, war das dein Lieblingsfach oder dann doch eher Sport und Kunst?
Also ich muss sagen, mich hat das schon immer fasziniert, so dieses in der freien Wirtschaft was zu bewegen. Und ich habe dann auch bei so einem Börsenspiel mitgemacht in der 10. Klasse, glaube ich. Auch ja durch Zufall, weil wir hatten ja alle nicht so wirklich viel Plan von der Thematik. Aber ich war relativ weit vorne bei dem Börsenspiel und das hat mich halt total fasziniert. Und drum habe ich gesagt, okay, da kann man augenscheinlich ein gutes Leben oder ein gutes Berufsleben damit haben. Und ich fand es halt auch spannend, weil man einfach mit dem Thema Geld, Geld löst halt in der Bevölkerung oder ist oft in der Bevölkerung ja ein Thema für Probleme eigentlich, weil ich glaube, die Leute hätten, wenn sie mehr finanzielle Freiheit hätten, auch in der Regel weniger Probleme. Und darum habe ich mir gedacht, okay, wenn du bei der Bank arbeitest, dann verstehst du Geld, weißt, wie Geld funktioniert und kannst dieses Wissen auch weitergeben. Das fand ich dann auch, wie gesagt, Thema Spider-Man vorhin, fand ich dann auch spannend, das einfach weiterzugeben.
Ja. Aber du bist ja dann nicht in der Bank geblieben, du hast es ja gerade erwähnt, 2017 bist du dann aus der Bank rausgegangen. Ja. Wie ging es denn dann weiter und was war der Grund dafür, weg von der Bank hin zur Maklerei?
Also ich bin sehr frei als siebender Mensch und Freiheit ist einer meiner obersten und wichtigsten Werte. Und in so einer Bank hast du nun mal Hierarchiestufen, wo du entweder ein sehr, sehr langes und stabiles Sitzfleisch brauchst. Und ich wollte einfach schon immer so mein eigenes machen, also so meine eigene Firma, mein eigenes, ja, auch so führen, wie ich es auch haben möchte, mich jetzt nicht irgendwelchen anderen Leuten stark zu unterwerfen. Und dann kam eben ein Headhunter auf mich zu, damals noch von einem Strukturvertrieb, der mich da ja aus der Bank rausgeholt hat. Und dann war ich im Strukturvertrieb, was eigentlich auch für mich nicht so wirklich kompatibel war, weil es eigentlich auch ja für mich eher auch wieder wie eine Angestellten-Tätigkeit war, weil du dich natürlich sehr, sehr stark diesen Gepflogenheiten unterwerfen musst. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen jetzigen Geschäftspartner Alex kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns einen eigenen Makler gründen. Und das haben wir auch gemacht. Und so war eigentlich die Reise zwischen Bank, Strukturvertrieb und jetzt komplette Freiheit.
Und jetzt seid ihr ja auch komplett spezialisiert. Also ihr seid ja jetzt kein Finanz- oder Versicherungsmakler, der jetzt das ganze breite Portfolio anbietet und mit dem Bauchladen herumrennt. Also ihr seid ja sehr, sehr stark spezialisiert. Was war der Hintergrund dessen? Weil wahrscheinlich kann das dem einen oder anderen, der uns hier der zuhört, auch noch ein paar mehr Informationen dazu geben.
Ja. Also ich habe in der Bank schon immer wieder das Thema BAV betreut, beziehungsweise bin da immer tief in das Thema BAV auch reingerutscht, fand es auch spannend, einfach auch dieses Klientel mit Unternehmern zu sprechen, weil ich bin ja selber Unternehmer und mich hat es damals schon einfach fasziniert, dass Leute so ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und selber was aufbauen. Und darum hat mir das Klientel schon immer gut gefallen. Und lustigerweise war Alex auch Spezialist bei der Versicherung damals im Bereich BAV. Und dann haben wir auch gesagt, ja, das ist ja total naheliegend, dass wir uns einfach auch in dem Bereich, was uns Spaß macht und wo wir auch was können, da jetzt den Fokus reinlegen und haben es dann den Fokus ein bisschen geöffnet im Hinblick auf betriebliche Vorsorge. Einfach zu schauen, was kann man den Mitarbeitenden von den Unternehmen Gutes tun. Dann kam eben auch das Thema Fachkräftemangel, gerade 2018, 2019 ist brutal hochgekocht. Ist jetzt wieder ein bisschen anders tatsächlich, aber damals ist es echt ein starkes Thema gewesen, dass die Firmen gefühlt niemand mehr gefunden haben. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, lass uns den Claim so positionieren, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben die beste BAV, sondern das Thema zu nennen, Fachkräfte magnetisch anzuziehen, weil darum geht es ja den Unternehmen.
Also quasi durch diesen Mehrwert, der durch betriebliche Vorsorge vom Arbeitgeber betrieben werden kann, die Mitarbeitenden zu binden.
Exakt.
Oder neue zu finden.
Eins der größten Probleme der Unternehmen zu adressieren, und jetzt nicht das Produkt in das Schaufenster zu stellen, sondern wirklich zu sagen, du hast ein Problem und wir sind in der Lage, dein Problem zu lösen. Und das ist auch meine Ansicht von meiner Unternehmung oder von meinen Firmen, einfach Probleme von anderen Leuten zu lösen, weil sonst ist ja mein Job einfach nichts wert.
Jetzt ist die betriebliche Vorsorge natürlich auch ein Themenfeld, was unheimlich komplex ist.
Ja.
Da geht es jetzt nicht nur einfach um irgendeine Versicherung, die dann später mal in irgendeinem Fall Geld leistet, sei es jetzt Rente oder sei es im Fall der Arbeits, also dass die Arbeitskraft verloren wurde. Thema Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeitenversicherung und so weiter, sondern da spielen ja noch ganz, ganz viele andere Dinge mit, was es da so alles zu beachten gibt. Das heißt, die Lösungen, die ihr anbietet, sind wahrscheinlich niemals 0815 von der Stange, sondern immer sehr individuell.
Ich versuche es tatsächlich immer aus Unternehmensgesichtspunkt zu sehen. Und wie du schon sagst, es ist sehr komplex. Und was man natürlich in dem Kontext beachten muss, wir sind ja sehr stark in Konkurrenz zu anderen Benefits. Auch wenn ich immer sage, die Benefits oder diese Dienstleistung, die wir anbieten, würde ich jetzt ungern mit anderen Benefits vergleichen, weil es einfach, ja, wenn es um persönliche Gesundheit geht, das würde ich jetzt nicht als Benefit nennen, sondern das sehe ich als Basis. Mhm. Und darum haben wir auch extrem viel Zeit und Mühe und Geld investiert, um uns auch auf diesem Themenfeld, was gibt es denn alles für Benefits, wie wird das Ganze versteuert, wie sieht es in der Praxis aus, bis hin zu Softwarelösungen, wo wir Joint Ventures eingegangen sind, um zu verstehen, was denn Unternehmen für Benefit-Softwarelösungen nutzen können, um die zu, ich nenne es mal, zu poolen, bis hin zu HR-Software, also wie arbeitet denn die Personalabteilung heute softwaretechnisch, um da wirklich zu sagen, hey, wir haben eine sehr spezifische Zielgruppe, die wir aber auch dadurch extrem gut verstehen können. Und die Hörer, die sehen es jetzt nicht, aber ich sitze eben vor unserer Pressewand von unserem Event. Wir haben dann in dem Zuge auch seit 2020 die Möglichkeit bekommen, eine eigene Karrieremesse durchzuführen, namens Karrierekick. Und das ist eben auch so unser Thema, wo wir den Unternehmen hier in der Region Bodensee-Oberschwaben die Möglichkeit geben, Azubis zu gewinnen über ein sehr, sehr innovatives und einzigartiges Messeformat.
Mhm. Die Frage steht hier nicht in diesem Buch, weil das führte jetzt komplett weiter und interessiert mich unheimlich. Also habe ich es richtig verstanden? Ihr richtet eine eigene Messe aus?
Ja.
Für Fachkräfte, für Azubis, zur Azubi-Gewinnung.
Genau.
Und also so ein bisschen so, wie man das vielleicht kennt von diesen Jobtagen, die meistens von der IHK oder sowas ausgerichtet werden. Sondern sowas macht ihr nur für eure Kunden und für eure Region.
Genau.
Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Exakt. Ja? Und ich würde gleich eine Gegenfrage stellen. Warst du selber mal auf einer Ausbildungsmesse damals, als du einen Job gesucht hast?
Nicht, als ich einen Job gesucht habe, mussten wir ins Berufsinformationszentrum, das BITS, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da waren wir und da habe ich dann irgendwas eingegeben gehabt und da kam bei mir, glaube ich, Landschaftsgärtner oder sowas raus.
Ja.
Wobei ich weder einen grünen Daumen habe, noch irgendwie gerne irgendwo rumbuddle. Also das war eigenartig. Aber ich war auch mal auf so einer Jobmesse. Aber das war, ich bin da halt rumgelaufen, überall waren die Stände und gefühlt hat mich da nichts abgeholt.
Das spricht auch genau das Thema an, was wir adressieren, weil die klassische Ausbildungsmesse ist ja so, da stehen Leute hinter einem Stand, bewachen ihre Gummibärchen und Kugelschreiber auf dem Tisch und die jungen Menschen, die da wirklich sich interessieren für einen Beruf, die trauen sich ja oft gar nicht, diese Leute anzusprechen, weil ja auch oft ein Altersunterschied schon besteht, der ja naturgegeben ist, von 10, 15, 20 Jahren zum Teil. Und bei unserem Messeformat, wie gesagt, das ist ein deutschlandweites Messeformat, was man in die eigene Region holen kann, wie so eine Art Franchise sozusagen. Das kannst du dir so vorstellen, wir haben eine große Halle oder eine große Location, in unserem Fall ist es ein Autohaus. Dort werden alle Autos rausgefahren, dann werden 25 Tischkicker in die Mitte gestellt vom Raum. Außenrum gibt es ja sehr kleine Messestände, also wir legen nicht viel Wert auf Messebau, sondern da reichen zwei Roll-Ups und ein Stehtisch. Und dann gibt es ein Kickerturnier sozusagen. Und zwischen den Kicker-Etappen gibt es immer wieder die Möglichkeit, mit den Unternehmen zu sprechen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler vor Ort, die sehen auf ihrer App, die von uns kommt, ich spiele um 9 Uhr mit der Firma XY gegen einen zweiten Schüler oder eine Schülerin mit einer anderen Firma. Das heißt, es kommt Begegnung zustande, es wird das Eis gebrochen, weil du bist auch gleich per Du. Du kannst auch die Leute ganz menschlich kennenlernen und nicht so, okay, ich bin der Personalleiter hier und du bist der kleine Schüler, sondern die werden verbunden durch das Kickern. Die lachen in der Regel ziemlich viel dabei und nach diesen 5 Minuten Kickern gehen die dann an den Messestand und können sich über das Thema informieren. Und als wir eben dieses Format kennengelernt haben und gesehen haben, okay, wir haben die Möglichkeit, das ja auch durchzuführen, haben wir gesagt, also das ist so ein monstermäßiger Mehrwert für diese Region hier, weil es einfach Schülern eine ganz andere Möglichkeit gibt, ins Berufsleben reinzustarten. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir nehmen dieses unternehmerische Risiko auch auf uns, die Messe durchzuführen und gehen jetzt im Oktober eben ins dritte Jahr und haben auch jedes Jahr eine krassere und stärkere Resonanz darauf.
Sehr schön. Eine super Idee, toll umgesetzt. Ich blättere um.
Gerne.
Auf die nächste Seite. Und es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich da jetzt irgendwie an der Stelle jetzt abbrechen möchte. Ich glaube, wir kommen da noch weiter auch auf die ganzen Themen, die du bespielst und das, was ihr da gemeinsam macht. Aber auf der nächsten Seite, da steht, und vielleicht passt das ja auch sehr, sehr gut zu dem, was du gerade genannt hast, was war denn dein größter beruflicher Erfolg, wobei beruflich in Klammern steht bisher?
Es ist echt eine gute Frage. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, als wir das erste Mal die Messe erfolgreich durchgeführt haben, weil du kannst dir vorstellen, wir haben über 30 Firmen dort gehabt. Wir haben zig Schulen eingeladen und am Morgen von diesem Event, weiß ich noch wie heute, ich bin da zu der Messehalle gefahren und habe mir gedacht, um Gottes Willen, kommen die Kinder, kommen die Lehrer, kommen die Unternehmen. Also eigentlich so das totale Kopfkino, was alles an Horrorszenarien passieren kann. Mhm. Und ja, ich war aufgeregt des Todes in dem Moment und habe dann irgendwann gesehen, okay, die Halle füllt sich, es kommen Leute, es kommen sogar alle Leute, die auch eingeladen und angemeldet waren. Die Stimmung am Anfang war sehr angespannt, würde ich mal sagen, bis dann der erste Ball gerollt ist. Und ab da war auch die Geräuschkulisse eigentlich wie in einem Fußballstadion. Alle haben gelacht und geschrien und getobt und gejubelt. Und da ist dann schon der erste Ballast abgefallen. Und als dann die Siegerehrung zu Ende war und alle mit so einem Lächeln im Gesicht dann die Halle verlassen haben und wir dann zum Schluss so fast ganz allein in dieser Halle waren, dann habe ich mir gedacht, wow, krass. Also die Möglichkeit, einfach sowas auf die Beine zu stellen und damit auch ja einen kleinen Beitrag zu leisten zu dieser Ausbildungswelt oder zu dieser beruflichen Welt, das war schon ein prägendes Ereignis.
Cool. Dankeschön. Bleiben wir mal in unserer Branche. Ein Irrtum über die Branche, den ich gerne ausräumen würde.
Boah, ich glaube, der größte Irrtum ist, dass wir alle totale Spießer sind, dass wir irgendwie den ganzen Tag nur im Büro rumsitzen und irgendwelche komischen Sachen machen und ja, zum Lachen in den Keller gehen und gar nicht innovativ sind und ja, dass es eine veraltete Branche ist. Also ich glaube, da gibt's ganz viele Mythen, die da fälschlicherweise im Umlauf sind.
Ja, das war jetzt eben nicht nur ein Irrtum, den du gerade genannt hast.
Das sind ja die üblichen Verdächtigen. Also ich glaube, wenn du zu einem jungen Mensch sagst, hey, was macht ein Versicherungsmakler jeden Tag so oder was treibt den so um oder wie ist der so, da geht, glaube ich, eine ganz falsche Schublade auf.
Das stimmt. Wie lautet dein persönliches Motto in der Finanzwelt?
Create value. Also einfach mehr Werte zu erschaffen, weil das ist, wie gesagt, ist die Basis oder die Legitimation meines Berufsbilds. Mhm.
Und ich glaube, diese Antwort könnte man auch auf die nächste Frage, die hier ist, glaube ich, 1:1 so geben. Weil wenn ich nämlich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem aktuellen Job und an unserer Branche so fasziniert, was würdest du ihm antworten?
Also ich soll meinem 18-jährigen Ich sozusagen sagen, was mich heute fasziniert an meinem Beruf.
Exakt.
Ja, dieser wertstiftende Charakter auch, aber dass ich einfach so viel selber gestalten kann. Weil ich ein sehr, würde ich sagen, für mich kreativer Mensch bin und wie gesagt freiheitsliebender Mensch und das in meinem Beruf halt ausleben kann, dass ich sagen kann, okay, keine Ahnung, wenn ich eine Ausbildungsmesse machen will, dann mache ich eine Ausbildungsmesse. Und wenn ich, keine Ahnung, ein Webinar machen will, mache ich ein Webinar. Und wenn ich, keine Ahnung, zu einer Firma fahren will und mit der reden will, dann gehe ich zu einer Firma. Also einfach so die Möglichkeit, sich selber so auszuleben oder auszudrücken.
Was jetzt eigentlich super interessant ist, du bist oder ihr seid Versicherungsmakler.
Ja.
Und alles das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, Ausbildungsmesse, wenn ich kreativ bin, dann mache ich das, dann mache ich da ein Webinar und so weiter. Das hat ja jetzt erstmal augenscheinlich im ersten Moment überhaupt gar nichts mit der Versicherungsmaklertätigkeit irgendwie zu tun.
Absolut.
Wie ist da, also durch das, was ihr Gutes tut, bekommen die Leute Aufmerksamkeit, hinterfragen, wer macht denn das Tolle? Und dadurch wird Vertrauen gebildet, aber ohne, dass ihr jetzt mit der Fahne vorweg langlauft und sagt, hey, hier am Bodensee, wir sind der einzige Versicherungsmakler, zu dem ihr kommen dürft.
Das ist, glaube ich, so unsere Philosophie oder unsere Art von Geschäften zu machen, weil klar, wenn du jung bist und anfängst, dann hast du keine Millionen Budgets, die du irgendwo in Ads reinhauen kannst. Du kannst sonst relativ überschaubar viel Werbung machen für dich. Und da ist so meine oder unsere Einstellung eigentlich eher so, schaff doch erstmal irgendwas Wertvolles, was deiner Zielgruppe was bringt. Also geh in Vorleistung und mach dich dadurch interessant, dass du jemand anders hilfst. Und das ist erstmal für mich auch die schönste Art der, ja, wenn du es so nennen willst, Akquise, weil ich halt automatisch durch das, dass ich jemand schon mal geholfen habe oder schon mal jemandem einen Weg gezeigt habe, wie er seine Situation verbessern kann, mich dadurch für die Person ja attraktiv mache in dem Sinn. Nicht rumrennen muss und sagen muss, ich bin der Größte und der Schönste und habe das tollste Produkt und die beste Lösung und komm zu uns, sondern einfach so, hey, ich verstehe dich, du hast ein Problem und meine berufliche Aufgabe ist, dich da dabei zu unterstützen. Und das ist so unser Go-to-Market und wir haben es auch wie so die meisten Unternehmungen, die haben oft jemand, der viel in der Öffentlichkeit steht, der viel sich darum kümmert, wie baue ich Netzwerke auf, wie knüpfe ich Kooperationen. Und dann hast du oft jemand, der sozusagen so im Hintergrund ist, der auch gar nicht so wirklich vor die Kamera stehen will und dafür aber fachlich und technisch überragend ist. Und das ist bei uns, wie gesagt, mein geschätzter Kollege Alexander, der da in dem ja, versicherungswirtschaftlichen Kontext und in dem operativen Kontext einfach überragend ist. Und darum ergänzen wir uns auch so gut, weil die Dinge, die er mag, mag ich nicht und andersrum. Und ja, aber du brauchst halt beides und darum funktioniert es einfach so gut bei uns.
Sehr schön. Auf der nächsten Seite stehen Entweder-Oder-Fragen. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los, oder?
Entweder, ja.
Genau. Team-Meeting vor Ort oder eher digital?
Vor Ort.
Sicherheit oder Abenteuer? Die ist echt tricky, ne?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Weder noch.
Okay, du schläfst gerne lang, gehst früh ins Bett.
Tatsächlich.
Okay. Fachbuch oder Roman oder doch eher Netflix und Co.?
Oh, das sind aber auch Fragen, Patrick.
Ja.
Das kann man doch so nicht sagen.
Ja gut, dann gib einfach eine andere Antwort.
Zuerst Sachbuch und dann Netflix.
Okay, also Roman gar nicht.
Nee.
Ah, gut. Du hast auch mal ein Fachbuch geschrieben.
Ja.
Gibt es da demnächst auch eine Netflix-Serie von?
Ach, wär schön, aber ist, glaube ich, noch zu unspannend für die Leute. Muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren.
Na gut. Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Ich frag mich gerade, ich habe ja die Fragen auch mehr oder weniger selbst reingetippt. Krawatte oder Sneaker? Also Krawatte ist das, was man um den Hals bindet und die Sneaker ist das, was man an den Füßen trägt. Irgendwie passt die Frage nicht so ganz.
Das ist jetzt nicht so ganz entweder oder, aber ich ja. Glaube, ich weiß, was du mit der Intention vorhattest.
Ja, okay, gut. Ja, weil sonst wäre es eher Lackschuh oder Barfuß, ne? Das wäre so die andere Frage. Gibt es ein Lied, glaube ich, das so heißt. Ja. Telefonieren? Das muss ich auch mal fragen. Telefonieren oder E-Mail?
Kommt drauf an.
Aber das ist bei so entweder oder Fragen mit kommt drauf an zu antworten, wie ein Jurist, geht nicht.
Je polarisierender die Frage, umso schwieriger die Antwort.
Ja.
Aber wenn es wichtig ist, definitiv telefonieren.
Ja. Ja, jetzt kommt noch schwieriger, pass auf. Struktur oder Kreativität? Ah, da rattert's.
Für mich persönlich wahrscheinlich eher Kreativität.
Gut. Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration?
Integration.
Also du gehst auch mit Arbeit nach Hause sozusagen. Absolut. Aber es, ja.
Ich sehe da auch gar keine Trennung, weil mein Verständnis von Arbeit ist, das zu tun, was ich gern mache. Und ich sage ja auch nicht einem Kind, ja, du darfst jetzt aber nur noch 10 Minuten spielen und dann hörst du aber auf zu spielen. Weil, ja, also das Leben so zu gestalten, dass man in jedem Moment eigentlich das macht, was man mag.
Na gut. Homeoffice oder im Büro?
Büro.
Ja. Schnell entscheiden oder erstmal alles analysieren?
Schnell entscheiden.
Das ging jetzt schnell, ja. Und die Frage, die auch schon im alten Freundebuch immer drin stand: Gefühls- oder Kopfmensch?
Gefühl.
Hast du da auch schon, ja, Erfahrungswerte hast du mit Sicherheit ganz, ganz viele, aber gibt es irgendwie eine Anekdote, die du erzählen kannst, wo du vielleicht mal nicht auf dein Gefühl gehört hast und es komplett in die Hose ging?
Ich glaube, das geht immer in die Hose, wenn man ein starkes Bauchgefühl hat, weil oft ist es ja auch bei Kundenbeziehungen so, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht ein gewisses Bauchweh, mit einem potenziellen Kunden ins Geschäft zu gehen. Und oft entwickelt sich eben aus so einem Bauchweh auch ein Kopfweh. Und drum habe ich irgendwann immer mehr auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition einfach gehört, weil ich auch gemerkt habe, das zahlt sich auch aus.
Okay. Ich glaube, wir haben alle solche Erfahrungen schon gemacht.
Ja, und zum Schluss siegt halt trotzdem immer das Gefühl, weil es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass an diesem Bauchgefühl sehr, sehr viel Rationales auch dran ist, über das Unterbewusstsein. Und drum höre ich absolut auf meine Intuition und auf mein Gefühl.
Ich blättere oben auf die letzte Seite. Wir kommen nämlich jetzt zu den beiden Abschlussfragen, die ebenfalls gleich geblieben sind im Freundebuch. Und ich stelle sie trotzdem, auch wenn du vermutlich schon weißt, was kommt. Gehen wir erstmal in die Frage mit der Zeitmaschine. Stell dir vor, du hättest für einen Tag eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine in das Jahr oder an den Tag deiner Wahl reisen und auch egal wohin. Wo würdest du oder wie würdest du die Zeitmaschine einstellen, wo sie dich hinbeamen soll?
Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich würde tatsächlich die Zeitmaschine auf 100 Jahre in die Zukunft einstellen. Also 2125, wird mich genau hier, wo ich eigentlich gerade in meinem Büro sitze, wird mich dahin beamen, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert, wie das Leben dort in 100 Jahren ablaufen würde.
Und wie du mit 138 aussiehst.
137, bitte.
Entschuldigung.
Ja, aber ich finde es faszinierend, weil jetzt, also wir leben ja in einer Epoche, wir haben das Internet mitbekommen, was eigentlich eine der größten Revolutionen war, dann das Smartphone, jetzt noch künstliche Intelligenz. Also wir leben ja schon in einer Epoche, wo es extrem viel Wandel gibt und wo sich innerhalb von 20, 30 Jahren so krass die Welt verändert. Und wenn wir das auch noch 100 Jahre in die Zukunft rein projizieren, also da wäre ich schon echt gespannt, wie das ausschaut.
Vermutlich würde man sich gar nicht mehr zurechtfinden. Wenn du dann noch ankommst und sagst, nee, ich habe noch so einen Walkman von früher, dann geht das gar nicht.
Willst du mir jetzt unterstellen, dass ich hier irgendwie altbacken unterwegs bin?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Das würde ich dir niemals unterstellen. Das sehe ich ja. Nein, Quatsch. Nee, ich habe tatsächlich noch einen Walkman. Also ich habe keine Kassetten mehr. Aber ja. Ich habe neulich in der Kiste habe ich noch den Walkman gefunden.
Ja.
Ja.
Okay.
So, also gibt's noch.
Und was steckt da drin? Weil ich kenne Walkman nur mit Kassetten.
Ja, ja, richtig. Ja, Walkman mit Kassette, genau. Das war, gab's ja von verschiedensten Herstellern. Und dann gab's so einen, der war so etwas dünner. Der war wirklich nur ein bisschen größer als so eine Kassettenhülle. Da hat eine Batterie reingepasst und irgendwie hat das Ding 16 Stunden abgespielt. Und ich konnte schon die Vorder- und Rückseite abspielen in diesem Walkman, ohne dass ich die Kassette rausnehmen musste und drehen musste.
Okay. Ja. Also ich war eher in dem Lager Discman.
Discman, ja. Aber Discman hat ja so eine Halbwertszeit von 3-4 Jahren gehabt, oder? Ja, nee, Minidisc. Minidisc war es. Die Minidisc.
Ja, die habe ich nicht mehr so mitbekommen. Also bei mir war es eher Discman und dann eher gleich zu MP3.
Okay, gut. Habe ich neulich gelesen, dass, dass angeblich Steve Jobs damals, als er den iPod rausgebracht hat, oder kurz nachdem er draußen war, dass er wohl gesagt hat, dass es wohl niemals ein Abo-Modell für Musik geben werde.
Ja, der hat sich ja da auch, war ja einer der größten Konkurrenten eigentlich von Spotify damals, weil der wollte das ja gar nicht.
Ja, richtig. Aber das habe ich neulich gelesen, dass da wohl diese Aussage unter den größten 7 oder 10 Irrtümern der Technologieentwicklung. Letzte Frage. Und das ist die Frage nach 3 Personen, die du mir gerne mal nennen möchtest. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob diese Personen noch leben, ob sie nur fiktiv sind oder auch bereits verstorben sind. Und zwar 3 Personen, mit denen du gerne mal essen würdest. Und zwar diese geriffelten Nudeln mit einer schönen Bollo.
Habe ich mir tatsächlich auch Gedanken dazu gemacht, weil ich mir selber überlegt habe, was würde ich jetzt da antworten oder was würde ich jetzt machen? Und dann bin ich zu mehreren Epochen gekommen. Also einmal Albert Einstein, weil ich ihn einfach für einen der genialsten Köpfe finde, der jemals auf unserer Erde gelebt hat. Dann wird's auch tatsächlich schon schwierig, beziehungsweise ich will jetzt da nicht irgendwie polarisieren, aber ich würde tatsächlich mit Elon Musk mal gern essen, beziehungsweise sprechen und mich austauschen. Kann man jetzt, wie gesagt, politisch von ihm halten, was man will. Mich fasziniert da eher an solchen Personen, dass die, ja, kam ja auch nicht aus reichem Elternhaus und jetzt einfach eine eigene Autofirma, eine eigene Raketenfirma und was noch alles da aus dem Boden zu stampfen. Also einfach so dieser Antrieb, warum ich mich mit ihm unterhalten würde, wäre einfach, wie schaffen es Menschen gefühlt mit wenig Grundvoraussetzungen einfach so krasse Sachen aufzubauen. Genau.
Und welche Abzweigung wurde irgendwann mal nicht richtig genommen?
Ja, einfach auch mal ohne diese Vorurteile, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein böser Mensch oder der macht böse Sachen oder was auch immer, sondern einfach mal so wertfrei sich einfach für mit Menschen zu unterhalten, weil ich glaube, das ist auch so ein Problem von unserer Gesellschaft heute, dass die Leute oft in irgendwelche Schubladen reingesteckt werden und vorab abgestraft werden, anstatt sich einfach mal mit Leuten zu unterhalten, egal in welche Weltanschauung sie jetzt haben, aber einfach mal diese Offenheit wieder zu entwickeln.
Jetzt haben wir einen Einstein, jetzt haben wir Elon Musk. Es fehlt noch eine dritte Person.
Soll ich nochmal jemand Polarisierendes nennen?
Mach.
Ich glaube, ich würde tatsächlich Stand heute, weil ich heute Morgen auch seinen Podcast gehört habe, Dirk Kräuter nehmen.
Okay. Dirk Kräuter wird aufgeschrieben. Wichtig, nicht mit Ä der Nachname, sondern mit E wird er geschrieben.
Da kennt sich jemand aus auf der anderen Seite.
Ich habe den Namen schon mal gelesen. So ist es nicht.
Du warst doch auch schon mal bei einer Vertriebsoffensive, gib's zu.
Okay. Gebe ich zu. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der da nicht gewesen ist und sich danach dann seine eigene Meinung gebildet hat und dann entweder in die eine oder auch in die andere Richtung gelaufen ist.
Ja. Ja, aber ist doch trotzdem spannend, oder? Wie man sowas schaffen kann, dass gefühlt jeder schon mal auf so einem Event war.
Ja. Ja, also eine Bekanntheit und absolut. Das ist auch faszinierend. Und da glaube ich auch, genauso wie du jetzt auch bei Elon Musk gesagt hast, einfach mal ohne Vorurteile, einfach mal fragen, sag mal, wie bist du da hingekommen, wo du bist? Und wie war dein Weg und was war der Antrieb und was hast du getan?
Genau. Besser könnte ich es nicht formulieren. Ja. Schon mal allein der Gedanke, eine Raketenfirma zu gründen. Also schon allein der Gedanke, also
ja. Ja. Ja, das ist, manche sagen, allein der Gedanke, als Versicherungsmakler eine Jobmesse anzubieten, bei der gekickert wird. Das ist jetzt auch.
Vor 5 Jahren hätte ich dich auch für wahrscheinlich unzurechnungsfähig erklärt, wenn du mir das erzählt hättest. Mhm.
Ja, aber da ist wieder dieses einfach mal machen. Wir probieren es aus. Es könnte ja was Gutes bei rauskommen. Und dann gibt einem der Erfolg recht.
Und wieder dem Thema Intuition. Also wir sind vielleicht ein bisschen zu optimistisch reingestartet, dass die Unternehmen uns die Tickets aus den Händen reißen. Das war dann eher nicht so der Fall, aber trotzdem ist, wie gesagt, es war zwar ein bisschen steiniger und harter Weg, aber jetzt mittlerweile ist es Format etabliert und die Kids und die Schulen und die Unternehmen haben da riesig Spaß dran.
Wunderbar. Florian, ganz, ganz lieben und herzlichen Dank. Ich kann jetzt nämlich das Freundebuch zuschlagen und mir läuft schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die Polo denke.
Du hast auch ein bisschen was reingemalt.
Ja, nee, das kannst du gleich noch machen. Ich gebe es dir, dann kannst du da noch ein bisschen, ich gebe dir noch ein paar Buntstiftchen und dann kannst du da noch in alle 4 Ecken Liebe reinstecken. Florian, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dich hier in das Freundebuch mit hast eingetragen und wünsche dir mit all den Vorhaben, die da jetzt noch kommen werden, maximalen Erfolg und ich könnte hier mal sagen, fette Beute. Alles Liebe,
vielen,
danke.
Vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn ich dich mal wieder live sehe.